Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Inside Jonos. Mein Name ist Karin Greper. Bei mir ist Patrick Schaudel. Er verantwortet das Produktportfolio von Jonos. Wir werfen heute einen Blick auf das Thema digitale Souveränität, auf die Risiken, denen Unternehmen ausgesetzt sind, aber auch darauf, wie Firmen und die öffentliche Verwaltung die Kontrolle über Daten und Technologien stärken können und wie die neuesten Cloud-Features von Jonos dabei unterstützen, die digitale Souveränität zu wahren. Hallo Patrick.
Hallo Karin, freut mich mal wieder da zu sein.
Du bist ja schon Serienspeaker auf dem Jonos Summit und jedes Mal haben deine Präsentationen einen besonderen Twist. Dieses Jahr gab es während deines Vortrags ein paar Mal so einen Buzzer zu hören. Warum das?
Ja, was wir uns dieses Mal ausgedacht haben, ist, dass es bei Cloud eben nicht einfach nur immer um Features geht, Features, weil es natürlich Hyperscaler da draußen gibt, die riesengroße Feature-Kataloge haben, aber man ja eine große Prozentzahl dieser Features einfach gar nicht braucht. Wir glauben halt, wenn man über Cloud nachdenkt, muss man sich auch andere Fragen stellen. Sowas wie digitale Souveränität, wie Sicherheit gegenüber dem Partner. Vertraue ich dem Partner wirklich auf allen Ebenen? Und allen Ebenen bedeutet auch, gebe ich diesem Partner meine Daten in die Hand? Was macht er denn damit oder was könnte der denn potenziell damit tun? Oder gibt es andere Abhängigkeiten da draußen, die vielleicht auch irgendeinen Partner beeinflussen können, wie zum Beispiel politische Abhängigkeiten? Und das war der Grund, warum wir mit einem Buzzer verdeutlichen wollten, dass es halt Gefahren da draußen gibt, die heute noch nicht so sichtbar sind, aber man immer im Hinterkopf behalten muss, wenn ich sowas wie einen Cloud-Provider oder irgendeinen Service-Provider auswähle.
Was für Gefahren sind das dann?
Na, wir haben uns diesmal auf die drei großen Gefahren, die wir so als Top-Gefahren irgendwie sehen, konzentriert. Die erste Gefahr heißt Vendor-Login. Das heißt, ich muss darauf achten, dass ich mich nicht in die totale Abhängigkeit eines Einzelnen begebe. Ja, weil wenn ich später mal merke, oh Mann, mein ganzes Kerngeschäft ist davon abhängig, dass dieser eine Partner performt oder überhaupt verfügbar ist, dann bin ich in einer Falle gefangen, aus der ich auch ganz schwer rauskomme. Ja, noch viel schlimmer ist, wenn der Partner das vielleicht auch merkt und mich dann quasi so hart an die Kandare nimmt, dass ich überhaupt keine Möglichkeit habe, mehr zu agieren. Obwohl ich natürlich sagen muss, dass sich auf einen Partner zu verlassen immer sehr komfortabel sein kann. Weil die Lösungen, die angeboten werden, meistens sehr gut orchestriert sind, nahtlos ineinander greifen, mir die Arbeit natürlich einfach machen, aber eben dann auf der anderen Seite die Gefahr mit sich bringen. Die zweite Gefahr, die wir irgendwie nach vorne gestellt haben, ist das Thema geopolitische Abhängigkeiten. Ja, wir alle kennen die Situation in den USA, wir wissen, wie die Präsidentschaftswahl gerade läuft. Wir sehen die große Gefahr, dass dort wieder jemand an die Macht kommt, der sehr erratisch ist und sehr unvoraussehbar bezüglich seiner Entscheidungen. Auch in der Vergangenheit haben wir gesehen, dass ein paar dieser Entscheidungen einfach Unternehmen zerstört hat, und zwar quasi über Nacht. Und das muss man sich einfach im Hinterkopf behalten, wenn ich irgendeinen Partner wähle für Kernteile meines Geschäftes, dass sowas eben passieren kann. Und die letzte Gefahr, auf die wir uns konzentriert haben, ist das Thema, ja, wie gehen eigentlich meine Daten um? Also welcher Partner hat welches Interesse an meinen Daten? Wo wir die Frage in den Raum gestellt haben, ist es schlau, seine Daten jemandem in die Hand zu geben, der ein sehr großes Kerngeschäft darauf aufgebaut hat, Daten zu analysieren, Profile zu machen, Werbegeschäft darauf zu betreiben oder eigene Produkte darauf zu vertreiben? Und da muss ich mir halt die Frage stellen, was macht er mit meinen Daten? Oder vielleicht sogar kann der mein gesamtes Geschäft dadurch zerstören, dass ich ihm quasi meine Daten einfach so in die Hände gebe.
Du hast, glaube ich, digitale Souveränität als Bunch of Flowers bezeichnet. Das heißt, dass da mehr zu gehört als jetzt nur dieses eine Schlagwort. Kannst du noch mal einen Schritt zurückgehen und erklären, was man darunter alles zusammenfasst?
Ich glaube, es würde zu weit gehen, jetzt das gesamte Thema digitale Souveränität aufzurollen. Bunch of Flowers bedeutet für mich, es ist ein Blumenstrauß an ganz vielen Einzelaspekten, die bewertet sein müssen. Ja, man muss sich da so eine Art Risikoprofil um jedes dieser Aspekte selbst erstellen und zu sagen, wie wichtig ist einem dieser einzelne Aspekt. Um ein Beispiel zu bringen, ja, wie abhängig bin ich denn von Hardwarekomponenten? Habe ich nur einen Hersteller bei mir, auf den ich vertraue, oder habe ich eben mehrere Hersteller? Also sind meine Lieferketten gesichert? Wie hoch ist meine Abhängigkeit in der Softwarekomponente? Habe ich überhaupt Zugriff auf den Teil der Software, den ich bei mir einsetze, wenn dann irgendwas passiert? Ja? Habe ich eine Möglichkeit, überhaupt agieren zu können hinterher? Und ein ganz wichtiger Aspekt ist auch das Thema Menschen und Know-how. Das heißt, im Fall der Fälle habe ich überhaupt Zugang zu den richtigen Personen, die im Zweifelsfall die richtige Kompetenz haben, mir aus der Misere rauszuhelfen, wenn ich mal reingekommen bin. Und da muss ich ein Profil drüber erstellen. Und auch da habe ich das Beispiel gemacht, es gibt nicht diese hundertprozentige Souveränität, diese hundertprozentige Unabhängigkeit. Da sind wir heute nicht und es auch weit am Horizont keine Idee, wie man da hinkommen kann. Wenn man das Beispiel von Computerprozessoren zum Beispiel nimmt, natürlich brauche ich jemanden, der Computerprozessoren herstellt. Die werden meistens irgendwo in Asien gefertigt. Es gibt große US-amerikanische Unternehmen, die diese Computerprozessoren, die Architektur und das Design dazu machen. Da haben wir automatisch eine Abhängigkeit, aus der wir nicht rauskommen. Aber eben in anderen Aspekten habe ich mehr Flexibilität.
Du hattest ja auch angesprochen, so das Thema Open-Source-Lösungen oder Multi-Vendor-Strategien. Ist das was, wo du sagen würdest, das muss jedes Unternehmen oder jede öffentliche Verwaltung machen? Und wie macht Jonas selber das eigentlich?
Niemand muss müssen am Ende. Ich habe das deshalb gezeigt, weil es für die IONOS eines so der Grundpfeiler sind, der eigenen, ich würde mal sagen, Entwicklungs- oder Portfoliostrategie, sehr starken Fokus auf Open Source zu setzen. Aus mehreren Aspekten. Einmal, dass man eben nicht selber in diese Vendor-Login-Falle tritt, ja, aus der man nicht mehr rauskommt, in der Abhängigkeit von einer Komponente gerät. Und auf der anderen Seite, dass man sich auch im eigenen Unternehmen das Know-how behält, so ganz tief am Kern von Software-Applikationen irgendwie mitwirken zu können. Weil Open Source bedeutet ja nicht nur konsumieren, Open Source bedeutet ja auch kontribuieren. Ja, und dazu brauchst du das Know-how im eigenen Ökosystem, um das eben tun zu können. Das zweite ist das Thema Multi-Vendor-Strategy. Das geht so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Ja, das heißt, habe ich meine Lieferketten so aufgestellt, dass ich im Zweifelsfall auch schnell von einer auf eine andere wechseln kann, wenn irgendwas da draußen passiert, sei es jetzt irgendwas Politisches oder irgendwie eine Naturkatastrophe, wo Fabriken kaputt gehen. Es ist ja alles schon mal da gewesen. Und bin ich dann trotzdem noch lieferfähig? Das gehört einfach für uns in der IONOS dazu. Das sind Grundfeste bei uns in der Strategie, die wir eben für uns auch fest definiert haben.
Es ist ja so, dass IONOS ja selber ein Unternehmen ist, aber gleichzeitig auch eben ein Anbieter von Cloud-Lösungen, um anderen Unternehmen dabei zu helfen, auch ihre digitale Souveränität dann auch aufrechtzuerhalten. Wenn du jetzt mal so das Zusammenspiel betrachtest, wie würdest du sagen, sind da die Verantwortlichkeiten verteilt?
Für uns ist die Verantwortlichkeit beiderseits. Das Thema digitale Souveränität ist kein Vertrag, den ich irgendwo unterschreibe und dann erwarte, dass mir ein Dienstleister genau das liefert, was ich brauche, sondern für uns ist das so eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Ich weiß, das klingt so ein bisschen cheesy, ja, würde man neudeutsch sagen, aber am Ende geht es halt darum, dass wir auch abhängig davon sind, dass unsere Produkte, unsere Services genutzt werden. Weil nur mit der Nutzung und den Anforderungen, die durch die Nutzung kommen, werden wir natürlich in der Lieferung immer besser. Und dazu müssen wir sehr eng mit unseren Kunden und Partnern zusammenarbeiten. Ich glaube, dieser ganze Event hier, der IONOS Summit, auf dem wir uns ja heute befinden, der zeigt ja auch, dass wir diese Nähe zu unseren Partnern und Kunden suchen und auch aktiv hier immer wieder ins Gespräch gehen wollen. Deshalb diese Partnerschaft, die muss eng sein und die muss zusammen sein, weil nur dann kann man auch gemeinsam wachsen in eine deutlich resilientere, in eine deutlich sichere und in eine deutlich effizientere Struktur, als wir heute vielleicht schon sind.
Du hattest ja auch einige Features erwähnt, die IONOS kürzlich gelauncht hat und auch so einen Blick in die Zukunft gegeben, was da eventuell noch kommen könnte. Du hattest angekündigt, 2,5 Stunden Vortrag zu halten über diese ganzen Features, hast du nicht gemacht. Aber inwiefern sind die trotzdem wichtig?
Also Features sind jetzt nicht das Dominanteste, was man immer ganz oben gucken sollte. Eben wie ich gesagt habe, der Feature-Katalog ist nicht das, was zählt. Nichtsdestotrotz brauchst du natürlich eine gewisse Basisleistung an Features. Ich habe auch gerade hier mit ein paar Kunden und Partnern gesprochen, die gesagt haben, naja, uns fehlt aber noch das bei euch im Ökosystem, uns fehlt noch das bei euch. Wir haben seit den letzten 12 Monaten unseren Leistungskatalog verdoppelt. Ja, da bin ich sehr stolz auf das ganze Team und alle, die da mitgewirkt haben, dass wir das gemacht haben. Und diese Reise hört hier nicht auf. Ich habe ein bisschen was aus dem Backlog gezeigt, wo wir hinwollen. Das Thema AI steht bei uns irgendwie ganz oben. Wir haben ganz kürzlich unseren AI Model Hub gelauncht, auf den wir sehr stolz sind, wo wir wirklich anwendungsreif, sehr convenient unseren Kunden Zugriff auf LLM-Modelle geben können. Und das kommt nach und nach. Wir nehmen das Feedback auf, wir packen das in unseren Backlog und gucken, dass wir das so gut wie möglich und so schnell wie möglich mit bester Qualität auch integrieren können.
Du hast deinen Vortrag ja beendet mit einem Filmkuss von Star Trek, und zwar wie Captain Kirk und Uhura sich küssen. Warum das?
Ja, weil diese Szene, jeder, der so ein bisschen im Star Trek-Universum unterwegs ist, hat damals die ganze Serien-TV-Welt verändert. Das war der erste Kuss zwischen einer dunkelhäutigen und einer hellhäutigen Person, was damals absolutes No-Go war im Fernsehen. Und es wurde damit quasi gebrochen und gab erst einen riesen Aufschrei, aber wurde dann zur Normalität. Hat sich am Schluss jetzt keiner mehr irgendwie drüber aufgeregt. Und genau so wird auch die Cloud-Reise sein. Es gibt viel Resistenz in Unternehmen, sich auf Lösungen einzulassen, die vielleicht noch nicht 100% das bieten, was man genau braucht. Aber es ist eben diese gemeinschaftliche Reise, die wir gehen wollen. Wir sind davon abhängig, dass wir Kunden finden, die mit uns diese Reise gehen wollen, die sich auf unsere Reise einlassen, um dann für uns als europäischen Anbieter und auch für unsere Kunden als europäische Anbieter eben in Summe viel stärker zu sein. Und deshalb habe ich diesen Filmkurs gewählt, um diese Beziehung zu zeigen, um diese Enge zu zeigen und auch diese Disruptivität, die dann am Schluss irgendwie dahinter steht.
War, glaube ich, ein Bild, was ganz gut ankam, genauso wie der Buzzer. Ich durfte dem Vortrag ja auch lauschen und es war eine kurzweilige Session. Vielen Dank dafür, genauso wie für das Gespräch heute. Hat wieder Spaß gemacht.
Dankeschön, Karin. Freue mich schon aufs nächste Mal.